Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wer uns in den letzten Folgen gefolgt ist oder zugehört hat, weiß, dass wir nun schon einen doch etwas fast beschwerlichen Weg hinter uns hatten, den wir trotzdem gut gemeistert haben. Wir sind durch die Krankheit, wir sind durch das Alter. Nun, der letzte Podcast ging zum Thema Tod. Und jetzt tun wir etwas fast Überraschendes, nachdem wir durch all dieses eher Leidvolle gegangen sind, widmen wir uns der Freude in einer Art von Auferstehung nach all dem Tod und schauen jetzt auf das, was uns ja gerade durch die Dramen des Lebens oder durch Alter, Krankheit und Tod bewusst geworden ist. Silvia, wie können wir denn das Leben gerade aufgrund dessen wertschätzen?
Als erstes fällt mir da eine Frau ein, die lange bei mir meditiert hat. Am Anfang konnte sie noch gehen und dann hatte sie irgendwann Multiple Sklerose. Und am Anfang mit Krücken und irgendwann mit Rollstuhl. Und irgendwann konnte sie aus dem Rollstuhl noch aufstehen, sich aufs Meditationskissen setzen und dann wieder rumfahren. Am Schluss mussten wir sie fahren und sie füttern. Und irgendwann starb sie dann. Aber sie hat mir gesagt, ich war so eine streitbare Lesbe immer, so eine harte Feministin. Ich bin so viel liebenswürdiger geworden, seit ich diese Krankheit habe. Ich bin ein netterer Mensch geworden. Ich habe mehr Freude am Leben, an dem, was ich noch machen kann. Also ehrlich gesagt, es klingt komisch, aber ich bin meiner Krankheit dankbar. Und das konnte ich gut mitverfolgen. Ich habe die über 5, 6 Jahre mitgekriegt, wie das einfach abnahm. Am Schluss kam sie mit einer Begleitung, mit einer Betreuerin, die einfach sie unterstützt hat, dass sie überhaupt noch am Meditationskurs teilnehmen konnte. Also, und das habe ich bei ein paar Leuten erlebt, die Krebs hatten, die eine OP hatten, die irgendwie also nicht gut beieinander waren. Die haben mir alle gesagt, ich schätze das Leben mehr, seit ich mal krank war. Und ich kann das auch sagen, ich habe von 18 bis Ende 40 ein-, zweimal im Jahr Ischiasanfälle gehabt. Also ich bin heute noch froh, dass ich kein Ischias habe. Das ist ja schon ein bisschen länger her, ja, aber es ist 25 Jahre her. Also ich denke, wenn wir Leiden erleben oder erlebt haben, sind wir dankbarer für die Zeiten des Lebens, wo wir nicht krank sind. Ja? Und ein tibetischer Lama hat vor 25 Jahren mal in einem Kurs hier in Berlin gesagt, mein Eindruck ist, ich meine, der kommt aus Indien, der hat in Indien im Exil gelebt, war dann viel im Westen, hier vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in Frankreich und England, und sagte, mein Eindruck ist, wenn es nicht erleuchteten Menschen über längere Zeit ziemlich gut geht, ohne dass es Probleme gibt, dann wird es ihnen langweilig. Und dann stellen sie irgendwas an, damit wieder was los ist im Leben. Also es scheint so zu sein, dass dieses Auf und Ab des Lebens, was wir kennen, also es ist halt, Leiden gehört halt dazu. Und wenn das nur mal eine Erkältung ist oder dass man sich mal stößt an der Tür oder dass man also eine Kleinigkeit hat, ja, oder mal einen Fieberanfall hat oder so, oder Unbeständigkeit erlebt, dass eine Beziehung zu Ende geht, dass man umziehen muss, dass man einen Job verliert, dass Blumen im Garten dieses Jahr nicht kommen oder irgend sowas. Also wenn man Unbeständigkeit erlebt und auch Unkontrollierbarkeit, man kriegt trotz aller Versicherungen und Pläne und Strukturen, die man aufbaut und Beziehungsnetze, man kriegt das Leben nicht völlig in den Griff. Dass das auch eine Herausforderung ist, was die uns kreativ werden lässt und dann wieder staunen lässt. Also ich kenne viele Leute, die, weil sie ab und zu krank sind, die Phasen, wo sie gesund sind, viel mehr schätzen. Also das, ich meine, manche Leute sagen das ja, ich glaube das nicht, aber die sagen, das Maß an Glück und Leid hält sich die Waage. Das halte ich für eine ziemlich engen rationale These. Ich glaube das nicht, dass man das messen kann. Aber trotzdem, da ist eine Beziehung zwischen den beiden. Also wer Leiden kennt, kann sich mehr freuen. Und die Buddhisten sprechen von einer Art von Glück, wenn der Schmerz nachlässt. Und alle kennen wahrscheinlich den Witz von Dünnes und Scheel. Da sagt der Dünnes zum Scheel, Kölner Originale, hau mir eine runter. Nee, du bist mein Freund. Hau mir eine runter. Nö, du bist mein Freund. Ich bitte dich, hau mir eine runter. Naja, wenn du willst. Und dann haut er ihm eine runter und er sagt, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Dann hat meine Mutter irgendwann mal erzählt, da war ich vielleicht 8 oder 9. Ich fand den immer großartig.
Ja, wenn der Schmerz
nachlässt. Wenn der Schmerz nachlässt.
Das erinnert ja sehr an dieses Experiment, das vor kurzem erst gemacht wurde mit Studierenden, die in ein Labor gesetzt wurden und sie hatten nichts zu tun. Also sie konnten nichts tun. Also sie waren dem Leben ausgeliefert, nichts tun zu können. Und sie hatten aber die Möglichkeit als Entertainment, sich selbst Stromstöße zu geben.
Huch!
Und die meisten haben es nach einiger Zeit getan, weil es nicht für sie auszuhalten war. Anscheinend, dass es ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Reiz, sodass sie lieber den Stromstoß in Kauf genommen haben. Wahrscheinlich wie Tönnies, der sagt, und wie schön, dass der Schmerz wieder nachlässt, oder?
Oder der Lama, der sagt, wenn es Leuten über längere Zeit gut geht, wird es ihnen langweilig. Dann wollen sie irgendwas machen.
Machen sie irgendwas Abstruses oder irgendwas Kaputtes.
Was mir zur Vergänglichkeit also auch einfällt, irgendwann kam mir das. Also natürlich habe ich auch nicht gern, wenn ich eine Lieblingshose zerreiße, an einem Nagel hängen bleibe oder irgendwie irgendwas Blödes passiert oder ich einen Füller verliere, den ich sehr schätze. Aber ich muss mir nur einen Moment vorstellen, dass ab jetzt verändert sich nichts mehr. Wir sitzen in 100 Jahren immer noch auf diesen Stühlen und machen einen Podcast.
In Brandenburg.
In Brandenburg. Und es bleibt immer das gleiche Wetter und die gleiche Tageszeit. Furchtbar. Also da bin ich um Unruhe dankbar. Da bin ich dankbar, wenn irgendwas sich wieder verändert.
Das ist ja auch wie dieses Buch von Simone de Beauvoir, Alle Menschen sind sterblich, kennst du das? Wo sie die einzige, die Hauptfigur ist, die einzige, die nicht
stirbt. Die nicht sterben kann.
Grauenhaft. Genau. Ich glaube, das macht dann doch die Endlichkeit als Möglichkeit von Freude zu empfinden wieder sichtbar.
Ja.
Ist es denn tatsächlich so, glaubst du, dass es eigentlich genau die Endlichkeit ist oder das Wissen der Begrenztheit unseres Lebens, die Freude sogar maximiert oder die Freude uns bewusster machen kann? Das Wissen, dass es ja nicht immer anhalten wird?
Also ich glaube beides, diese Vergänglichkeit oder Unbeständigkeit, dass alles sich immer wandelt, wie auch immer, manchmal zum Besseren, manchmal zum Komplizierteren oder so. Und diese Unkontrollierbarkeit, dass man die Situationen nie völlig in den Griff kriegt, sind eigentlich wunderbare Bedingungen, dass man Neues erlebt. Weil wir sind ja neugierig gewesen, wir wollen immer wieder mal was Neues erleben und es ist nur möglich, wenn sich Umstände verändern. Wenn das Wetter sich verändert, wenn die Leute sich verändern. Also eine Beziehung, wo beide immer das Gleiche sagen. Ist doch grauenhaft. Ja? Oder ich finde auch die Erfahrung, dass ich nicht alles kontrollieren kann, beschert mir auch Überraschungen. Und manche finde ich toll. Ja? Also auch etwas, was aus der Reihe fällt. Und dann muss ich staunen, dass irgendwas passiert. Also ich habe schon mehrere Male einen Zug verpasst, weil halt der Anschlusszug zu spät kam oder so. Und dann im anderen Zug jemand kennengelernt oder eine schöne Unterhaltung im Speisewagen, auf die ich nicht verzichten möchte. Sowas, also ich habe das und ich achte auf solche Sachen. Also wenn etwas in Anführungszeichen schief geht, hat es vielleicht noch Nebeneffekte? Oder man kennt ja das Sprichwort, wenn eine Tür zugeht, geht ein Fenster auf. Das war auch ein Spruch meiner Mutter. wenn irgendwas schief geht, ach, das wird schon. Mal schauen, was daraus an Gutem kommt. Also so eine Bereitschaft, wenn irgendwas nicht nach Plan verläuft, vielleicht passiert dann was, was wichtiger ist. Also in dem, also das hilft mir schon. Allerdings habe ich jetzt noch keine Katastrophen erlebt.
Das ist eine grundoptimistische Haltung, würde ich sagen. Ja, egal, was geschieht. Und trotzdem zu sagen, es wird ja für irgendetwas gut sein. Ja? Es
ist eigentlich diese ein bisschen die in die Haltung. Richtung.
Und die fällt uns verständlicherweise sehr schwer, weil wir ja gerade dann, wenn es schön ist, oder wenn es gut läuft und es uns dann aus den Händen wieder flutscht, das mögen wir, ich mag das nicht. Also ich würde es dann gern behalten können und muss trotzdem zusehen, dass es wieder geht, ja?
Also wir haben hier schon, also bis Corona haben wir jedes Jahr hier ein Gartenfest gemacht. Ja, es ist schon passiert. Wir hatten gerade alles gerichtet, Kissen draußen, Tische aufgestellt, alles gerichtet, kam ein Regenschauer. Aber es war natürlich blöd, und dann sind wir wieder ins Haus und im Haus haben wir ja nicht so viel Platz, wir haben zum Teil die Treppe hoch auf den Stufen gesessen. Da sind so schöne Gespräche entstanden. Also hat auch wieder was. Also ich meine natürlich blöd, aber auf der anderen Seite ist eine andere Art von Kommunikation entstanden. Es war irgendwie auch lustig. Oder ich weiß, wir saßen einmal abends noch, haben wir die Markise aufgemacht und saßen unter der Markise, weil es nur noch genieselt hat. Wir waren trocken. Und alles war nass draußen. Es war so eine schöne Atmosphäre. Also, das heißt nicht, das würde ich nicht einer Person sagen, die gerade furchtbar leidet. Aber als Praxis für mich selber gucke ich immer wieder, wenn irgendwas schief geht, wenn sich was verändert, gibt es da vielleicht eine Folge, eine Nebenfolge, Nebeneffekt, der auch interessant ist. Also wenn ich nicht so frustriert gewesen wäre, 77, mit der politischen Entwicklung hier und mit meinen beruflichen Perspektiven, ich meine, die waren gut, aber ich wollte nicht jetzt schon eine feste Stelle haben mit 28, dann wäre ich nicht nach Indien gereist. Dann hätte ich den Buddhismus nicht kennengelernt. Wäre ja furchtbar. Also in dem Sinne, oder da war eine Trennung davor, die hat ja auch mitgespielt, warum ich weggegangen bin. War natürlich auch schlimm, aber es war auch ein Anreiz, ein Anstoß, mein Leben nochmal zu überdenken.
Ja, das leuchtet mir gut ein. Also alles, was geschieht, schon auch als mögliche Chance zu begreifen und das Leben nicht in der Form kontrollieren zu wollen, wie wir es ja häufig kontrollieren wollen. Ja, ich meine, es zumindest zu entdecken, ich entdecke es zumindest zwischenzeitlich, wenn ich versuche, es zu kontrollieren. Das ist ja, glaube ich, schon jede Menge. Ich glaube, das ist ja schon mal so was wie gewisse Achtsamkeit zu sehen, was möchte ich denn jetzt wieder kontrollieren und was möchte ich denn auf keinen Fall jetzt verändert haben.
Also ich finde schon gut, dass ich nicht so viel leide. Also ich finde schon Krankheit und Leiden eine große Herausforderung. Ich finde auch dramatische Veränderungen auch nicht so toll. Aber auch diese Erfahrung von Hilflosigkeit, wenn ich merke, ich kann es wirklich nicht kontrollieren. Ob das jetzt eine Beziehung ist oder eine bestimmte Struktur von in meiner Arbeit, die ich gerne so und so machen wollte und dann plötzlich funktioniert der Computer nicht mehr oder irgendwas, ja, das habe ich nicht gerne. Aber wenn es sich im Rahmen hält, merke ich, ich lerne dann auch wieder. Zum Beispiel mit dem, also den Fehler im Computer zu entdecken und zu beheben. Das ist auch wieder ein Gefühl von toll. Das kann ich auch. Oder irgendwas geht zu Ende, naja, vielleicht war es auch gut so. So, also das ist, ja, und eben Krankheit hatten wir schon gesagt, wenn die Krankheit dann wieder aufhört, ist die Wertschätzung für das Wohlbefinden im Körper sehr viel größer. Also in dem Sinne ist es eine Quelle von Freude, wenn man genauer hinguckt.
Unbedingt. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie schnell man wieder vergisst, oder? Geht dir das auch so?
Ja.
Dass man schreckliche Schmerzen hatte und wenn sie rum sind, man sich eigentlich kaum daran erinnert, wie schmerzhaft es war, so wie wenn unser Bewusstsein es fast erstmal auslöscht. Aber trotzdem muss ja etwas da bleiben, als eine Erinnerungsspur, die, wie du ja auch sagst, einen trotzdem so wertschätzen oder dankbar sein lässt, dass ja, es nicht mehr, ja, dass der Schmerz nicht mehr da ist.
Also ich denke, natürlich ist auch Schmerz, also angenehme und unangenehme Gefühle, sind ja nur, geben uns Orientierung. Die helfen uns beim Überleben, dass ich eben etwas, was unangenehm schmeckt, nicht weiter esse. Das könnte ja giftig sein oder irgendwas, ja, mir schaden. Also das ist schon hilfreich, dass es die Orientierung gibt. Aber wir lernen ja auch durch Hindernisse. Und das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, gerade mit unserem Zeitgeist, der ja sehr darauf aus ist, alles zu kontrollieren. Und ich finde es eigentlich grauenhaft, diese überzogenen Erwartungen an Digitalisierung, die uns dann alles abnimmt, die dann im Kühlschrank selber guckt, was fehlt und es bestellt, ohne Rücksprache mit mir, wenn ich das nicht will. Also das finde ich jetzt nicht so inspirierend. Ja?
Also ich... Also da trotzdem die Kontrolle drüber behalten, was der Kühlschrank bestellt. Genau, das möchte man dann doch behalten.
Ich gucke lieber rein und merke, oh, ich habe keine Butter mehr oder keinen Käse mehr. Da muss ich halt heute improvisieren.
Mhm. Ah ja, genau.
Das finde ich auch gut. Also das inspiriert wieder. Ja. Und ich finde es manchmal richtig toll, wenn wir überraschend Besuch kriegen, wie ich dann aus nichts irgendwas, ist einfach nichts mehr da, aber ich improvisiere dann irgendwas und es geht. Und das finde ich toll, dass das geht.
Ah, das ist ja, gilt ja im Zen als eine ganz große, Kapazität und Tugend, wenn der Koch aus nichts noch etwas
zaubern kann.
Ganz genau.
Ja.
Verstehe.
Und das, ich denke, dass Menschen, die das können, ein intuitives Verständnis von Leerheit haben. Ja, die wissen einfach, da ist offene Weite, ich kann im Moment nichts wirklich kontrollieren, aber ich öffne mich und dann sehe ich plötzlich was, was man doch noch komponieren kann. Komponieren und kombinieren.
Also praktisch nicht kontrollieren, sondern komponieren.
Kreativ sein.
Und kreativ sein.
Ja.
Okay.
Denn zu viel Struktur zerstört Kreativität.
Ja gut, und das Letzte, ich meine, wir sprachen jetzt im letzten Podcast über den Tod, also etwas, was gänzlich unserer Kontrolle entzogen ist. Und ich habe mir da die Worte von C.G. Jung notiert, der sagte, ab der Lebensmitte bleibt der lebendig, der zu sterben bereit ist.
Ne? Das glaube ich auch.
Ich glaube, das bringt uns nochmal einen Schritt weiter.
Ja, also ich meine, das kriegt man ja selber mit, also wenn man jung ist, da will man halt gestalten und weiß sowieso alles besser als die Eltern und so. Also ich war nie so unglaublich von meinem Wissen überzeugt wie Anfang 20. Da wusste ich genau, wie die Welt funktioniert, auch politisch und so. Ja, ist auch in Ordnung, weil da will man was aufbauen, da will man was ausprobieren. Da braucht man ja auch Mut, weil man kennt ja, man weiß ja nicht, wie Leben funktioniert so richtig. Man hat ja das Vorbild der Eltern, aber man will es ja trotzdem anders machen. Ja, oder vielleicht gerade deswegen, weil man es kennt. Also da braucht man diesen Mut. Aber wenn man dann mal so, im Beruf ein bisschen angekommen ist und ein bisschen Beziehungserfahrungen hat und so und auch Verantwortung übernommen hat in der Gesellschaft für seine Arbeit, für andere Menschen und so, dann kommt diese Phase, wo man merkt, irgendwann, das, was vor mir liegt, ist möglicherweise nur noch so lang wie das, was hinter mir liegt. Also es ist mir mit 40 so gegangen, dass ich überlegt, es könnte sein. Und dann irgendwann, wenn man 50 wird, ist man ziemlich sicher, das, was vor mir liegt, ist kürzer als das, was hinter mir liegt. Und ich denke, diese Überlegung macht was mit uns. Und natürlich haben wir dann, wenn wir Eltern noch haben oder Verwandte in der Generation über uns, dann kriegt man halt mit. Die Person stirbt und die Oma stirbt und ja, da wird jemand krank und so, das ist dann schon, berührt einem oder Nachbarn, ja, Freundinnen, ja, das ist schon mehr Thema. Oder ich merke, wenn ich in der Zeitung oder im Fernsehen höre, XY ist gestorben mit 77 Jahren, mit 8 und dann denke ich, huch, Er ist ja nur 3 Jahre älter als ich, ja. So, also ich merke das. Das macht was. Also von daher halte ich das für einen natürlichen Prozess und ich finde es schade, dass in unserer Gesellschaft so sehr auf Jugend setzt und dann die Alten müssen, dann man darf gar nicht merken, dass man 65 ist, sondern man soll dann noch ganz jugendlich sein und sich jugendlich kleiden und so. Also ich finde es schon eigentlich schön, meine Rolle als ältere Frau auch anzunehmen und ja, übers Leben nachzudenken und wenn ich mit Jungen rede, sie auch zu fragen, wie sie sich Leben vorstellen und einfach mal ein bisschen zuzuhören und manchmal sage ich dann, ja, ich sehe das inzwischen anders, aber ich meine, das hat auch mit dem Alter zu tun. Also dieses nach außen gehen bis 40 zur Lebensmitte und dann auch ein bisschen zu gucken, was ist mein Beitrag zur Welt? Also wie gestalte ich auch Leben in der Art, wie ich gucke? Und dazu braucht es, glaube ich, auch schon ein bisschen diese Bodenständigkeit, die man halt durchs Erwachsenwerden auch kriegt, dass man sich das leisten kann. Also in dem Sinne die Freude über, also oder die Freude mitten im Drama des Lebens, im Auf und Ab des Lebens, die entsteht, wenn man so ein bisschen ja, Boden unter den Füßen hat. Dann kann man sich das, glaube ich, auch leisten. Also bei jungen Leuten, wenn die zu viel über Tod und Sterben mit 15 oder 17 oder 20 nachdenken, ja gut, es kommt halt auch vor, wenn sie halt vielleicht Krankheit erlebt haben oder so, aber eigentlich ist für die Jugend ein anderes Thema da, da sind Beziehungen und Beruf und so finde ich dann schon auch sinnvoll reisen, dass sie sich darauf konzentrieren und es, also ich, da denke ich oft drüber nach, dieses sich freuen übers Leben, auch wenn es manchmal schwierig ist, braucht eine positive Erfahrung von, ja, ich habe auch schon einiges hingekriegt.
Das heißt, das ist ja dann auch das Potenzial des Alters, was du ja gerade sagst, dass ja auch wir auf einen Erinnerungspool zurückgreifen können und wie wichtig ja Erinnerungen sind, positiver Art, sich die auch wirklich wie eine Schatzkiste sich ja auch öfter mal zu öffnen. Das scheint sehr, sehr wichtig zu sein und deswegen, glaube ich, schauen ja auch viele ältere Menschen gern Fotoalben an oder unterhalten sich mit anderen darüber, wie es damals war, so im Sinne von Nostalgie ja auch, ne? Als eine Schatztruhe.
Also manchmal wird es belächelt, aber ich habe ja vorher im letzten Podcast diesen Spruch zitiert, in schönen Erinnerungen lächelt die Vergangenheit und zu uns zurück. Ja? Also das finde ich einfach schön, das ist so und da bin ich, also ist auch mein Anliegen, Menschen zu unterstützen, dass sie nicht nur an die schwierigen Zeiten des Lebens denken, sondern Dankbarkeit, Freude, Wertschätzung, was alles ganz gut gelaufen ist. Und da finde ich immer wieder diesen Hinweis aus der buddhistischen Tradition sehr gut. Guck auf das, was gut gelaufen ist im Leben und von welchen Problemen du frei warst oder auch jetzt frei bist. Also ich meine, auch wenn unser Staat und unsere Kultur nicht perfekt ist, ich möchte nirgendwo anders leben, ehrlich gesagt. Ich nicht. Ja, also ich bin unglaublich froh, dass ich als Frau hier so viel, so frei leben kann und wir einen relativ guten Sozialstaat haben und eine relativ gute medizinische Versorgung. Also, selbst wenn man sich ein bisschen einschränken muss. Also, Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit für die vielen Möglichkeiten. Und das wird einem, meine ich, schon auch bewusster, wenn man immer Krankheit und Alter und Sterben und Tod mal nachdenkt, dann kann man wieder sehen, was es auch alles an guten Bedingungen gibt.
Da gibt es ja die schöne Übung, die ich im biografischen Schreiben manchmal mache, dieses, die Frage, was wirst du denn vermissen, wenn du stirbst? die bringt einen ganz, ganz, ganz schnell an den, an diesen Rand, wo alles ganz wichtig wird plötzlich. Ne? Was werde ich denn vermissen, wenn ich sterbe?
Ja, also ich meine, wir haben ja diese Übung beim Tod, ich glaube im Altern haben wir das gemacht, Tod als Ratgeber. Was würde ich jetzt noch lernen wollen und machen wollen, erleben wollen, wenn ich wüsste, dass ich in 10 Jahren, in 5 Jahren, in 5 Monaten, in 5 Wochen sterben würde? Ja, und was würde ich nicht mehr tun? Also ich finde die eigentlich auch für den Kontext, was macht Freude, im Kontext von Alter, im Kontext von Sterben und so, immer hilfreich. Was will ich weiter noch machen? Und was will ich nicht mehr machen? Ja? Und also, ich habe schon, also als ich die zum ersten Mal machte, da war ich noch nicht mal 40. Und da habe ich damals schon gedacht, also ich glaube, wenn ich morgen sterbe oder nächste Woche, dann sitze ich nicht da und denke, oh Gott, was habe ich alles verpasst, sondern zum Glück habe ich ziemlich viel ausprobiert. Und das denke ich jetzt auch. Aber ich finde es eine gute Frage, immer wieder, ja, was würde ich gern noch machen? Mhm. Immer wieder, also auch die Prioritäten halt klären.
Mhm. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Also wir haben uns jetzt doch schon so einigen Freuden zugewandt inmitten der Dramen des Lebens. Und du hast bestimmt dann auch eine gute Meditation oder eine Übung, mit der wir das dann noch vertiefen werden.
Ich möchte also zum Ende einfach nochmal diese 4 Dimensionen von Glück und Freude erwähnen. Es war ja das große Geschenk von Ayakema, die alle buddhistischen Hinweise zu Glück und Freude systematisiert hat in 4 Dimensionen des Glücks und sagte, es gibt die Sinnesfreuden, die brauchen wir. Die sind wichtig, die sind auch eine Orientierung im Leben, aber halt ziemlich kurzfristig, ja? Reichen nicht lange. Dann gibt es die Freude an Beziehungen und die sind sehr viel haltbarer, wobei es natürlich da auch den Frust gibt, aber bei Sinnesfreuden gibt es auch Sinnenleid. Über die 5 Sinne kann man auch Leiden erleben, in Beziehungen kann man Freude erleben, aber auch Schwierigkeiten, das ist klar. Und dann gibt es das Glück der Sammlung, und das kann man technisch mit Meditation erklären, aber auch mit dem Herzen bei der Sache sein. Also etwas haben, was einem ein Anliegen ist, oder wie der koreanische Philosoph Byung-Chul Han so schön sagt, dass wir Abläufe im Leben haben, wo sich eine Beschleunigung nicht lohnt. Wo man einfach dabei ist, mit dem Herzen, das ist ein schönes Bild, mit dem Herzen bei der Sache sein. Also, und ich erlebe das immer wieder im Singen, ja, manchmal in der Natur, einfach wenn ich staune, dann möchte ich in dem Moment nirgendwo anders sein, ich bin einfach da, wo ich bin. Neudeutsch heißt das wahrscheinlich Flow, ja? Ja, also ich bin dann da. Aber auch das Glück der Einsicht, wissen wir auch, also jede Therapie lebt davon, dass man plötzlich Zusammenhänge erkennt, wow, jetzt verstehe ich das endlich, warum ich das gemacht habe oder warum ich das nicht gemacht habe oder so, also begriffliches Verstehen, aber auch dieses noch tiefere, aha, jetzt, ja, Aha-Erlebnisse. Aber auch ganz tiefe Einsichten, die mich inspirieren, einen neuen Weg einzuschlagen, also Umkehr. Ja, ja, und die tiefste Einsicht ist das große Vertrauen, das Vertrauen ins große Ganze. Und das sind Dimensionen von Glück, die uns letztlich allen zur Verfügung stehen. Wir brauchen ihnen nur Raum zu geben. Also wollte ich einmal nochmal erinnern daran, dass auch diese Arten des Glücks das beste Heilmittel für Sorgen und Ängste sind. Und jetzt machen wir eine Übung dazu.
Ganz herzlichen Dank nochmal für diese Zusammenfassung. Ja, und dann machen wir eine anschließende Übung.